Ja, wir begrüßen euch auch ganz, ganz herzlich. Und ich habe eine besondere Freude, dass ich mal eure Gesichter sehe. Das ist nämlich so, wir hocken da vorne immer in dem Eck, in der Nähe vom Lautsprecher, weil wir sonst zu wenig mitkriegen, weil unsere Ohren nicht mehr ganz tauglich sind. Und so ist das jetzt eine ganz neue Blickrichtung und eine ganz neue Sicht. Das ist schön. Ich freue mich drüber. Ja, und ich will Jesus danken, weil er hat uns versprochen, wo zwei oder drei, und wir sind doch viel mehr, in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und er hält Wort. Danke, Herr Jesus, dass das so ist. Amen.
Eigentlich ist das Thema von uns heute stille Zeit. Und ich möchte euch gerne am Anfang etwas, was mir in den letzten Tagen in der stillen Zeit besonders aufgefallen ist, möchte ich euch weitergeben. Heute ist ja Palmsonntag. Jesus hat mit seinen Jüngern darüber geredet, dass er nach dem Passafest zum Kreuzestod verurteilt werden wird. Aber sie haben nicht wirklich begriffen, worauf Jesus sie vorbereiten wollte. Die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes hatten sich im Palast des Hohenpriesters Kaiphas versammelt, um zu beraten, wie sie Jesus mit List in ihre Gewalt bringen und dann töten könnten. Sie wollten das aber nicht während der Festtage tun, um keinen Aufruhr im Volk zu verursachen. Jesus war ein paar Tage vor dem Passafest in Bethanien mit seinen Jüngern ins Haus von Simon, der früher einmal an Lepra erkrankt war, gewesen, eingeladen. Das steht in Matthäus 26, 1-16. Lazarus, den Jesus vom Tod auferweckt hatte, war auch dabei. Und Maria, die Schwester des Lazarus, hatte ein Fläschchen mit wertvollem Myrrhensalböl dabei. Als alle am Tisch saßen, schüttete sie das Öl über den Kopf von Jesus. Das hat die Jünger geärgert. Sie sagten, was für eine Verschwendung, das Salböl ist ein Vermögen wert, man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Die Jünger denken anscheinend nur an Geld und nicht an das, was Jesus ihnen vorher gesagt hat. Vielleicht waren sie von Judas angesteckt, weil der Judas war ja in der Jüngerschaft fürs Geld verantwortlich. Als Jesus ihren Ärger merkte, sagte er, warum kränkt ihr Maria durch diese Vorwürfe? Sie hat mir doch etwas Liebes getan. Arme wird es bei euch immer geben, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Mit diesem Salböl hat sie meinen Leib für mein Begräbnis vorbereitet. Wo man in der Welt Gottes Heilsbotschaft verkünden wird, wird man auch von ihr sprechen und was sie für mich getan hat. Anschließend ging Judas Iskariot, ein Jünger Jesu, zu den Hohenpriestern und fragte, was gebt ihr mir, wenn ich euch Jesus ausliefere? Sie haben ihm 30 Silberlinge geboten. Judas suchte dann nach einer günstigen Gelegenheit, um Jesus zu verraten. Das Salböl von Maria war ungefähr 200 Euro wert. 30 Silberlinge entsprechen ungefähr 75 Euro. Welchen Wert hat Jesus in unserem Leben? Ich habe ein besonderes Liebeslied aus der Passionszeit und das möchte ich euch gern jetzt noch vorlesen. Kommt und seht Gottes Sohn, kommt und seht die Liebe selbst. Seht den Königsmantel und den Dornenkranz. Und der Schmerz und der Spott trägt er stumm das schwere Kreuz. Und verlassen geht er seinen Leidensweg. Kommt und seht, unsere Schuld hat den Herrn am Kreuz durchbohrt, so viel tiefer als die Nägel seinen Leib. all der Stolz, alles Leid, alles, was uns von Gott trennt. Und die Strafe lag auf ihm zu unserem Heil. Herr des Himmels, als Kind geboren, um aus Sünde zu befreien, voller Ehrfurcht beugen wir uns nun vor dir. Weil du starbst, leben wir und dein Opfer macht uns heil. Deine Auferstehungskraft gibt uns den Sieg. Dein Tod hat uns befreit, die Gnade triumphiert und dein Liebesstrom wäscht unsere Herzen rein. Zur Sünde wurdest du und warst doch ohne Schuld. Ein Herz der Liebe ruft, Vater, vergib. Wir beten an das Lamm auf dem Thron. Vor 6 Jahren, im April 2017, haben Klaus und ich hier schon einmal in der CGM über das Thema Stille Zeit geredet. Damals war das der Titel unserer Predigt, Stille Zeit und alles, was wir brauchen, um im Glauben zu wachsen. Die meisten von uns wissen ja, was unter dem Begriff Stille Zeit zu verstehen ist. Ich will uns daran erinnern, wie das mit unserem Glauben an Jesus seinen Anfang nahm und was stille Zeit für uns bedeutet und wie es mit dem Wachsen im Glauben bei uns ausschaut. Wir brauchen nicht dauernd unseren geistlichen Puls zu fühlen, aber ich denke, es ist doch gut, immer wieder mal für uns selber Bilanz zu ziehen. Was waren das eigentlich für Umstände in unserem Leben, die uns dazu brachten, über Leben und Tod und den Glauben nachzudenken? War es Not, Unglück oder Krankheit, dass es in uns angefangen hat zu fragen? Waren es Menschen, die uns darauf brachten? Wer oder was hat uns zum Nachdenken gebracht? Wann war der Zeitpunkt, als Gott so zu uns geredet hat, dass wir gemerkt haben, dass wir ihn brauchen? Mir wird immer mehr bewusst, welche Liebe, welche Gnade es von Gott war, dass er mich innerlich unruhig gemacht hat und dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mich für ein Leben mit ihm zu entscheiden. Ist uns eigentlich klar, welches Vorrecht es ist, zu Jesus zu gehören, zu seinem Leib, zu seiner Gemeinde? Wie viele Menschen um uns herum bekommen die Möglichkeit gar nicht? Oder sie nehmen sie nicht wahr, sie sind uninteressiert oder können ihre Herzen für Gott nicht öffnen. Früher habe ich gar nicht darüber nachgedacht, wie dankbar ich sein kann, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, das vom Glauben meiner Eltern geprägt war. Sie waren authentisch, sie lebten das, was sie geglaubt haben. Erst nach meiner Entscheidung habe ich wirklich begriffen, wie gut ich es in meiner Kindheit hatte, trotz Krieg und äußerer Not. Meine Eltern waren nicht sehr streng, aber sie waren konsequent und haben mir Gehorsam beigebracht. So sollte man doch meinen, dass ich alle Voraussetzungen gehabt hätte, nach den Richtlinien meiner Eltern zu leben. Aber Gott hat eben keine Enkel. Er hat immer nur Kinder, die sich einmal selbst entscheiden müssen. Ich habe damals mein eigenes Leben gelebt, in dem Gott nicht an erster Stelle stand, bis nicht mehr alles glatt ging, bis mich die Not, in die ich hineinkam, dazu brachte, über mein Leben und meine Zukunft nachzudenken und wo ich hinkäme, wenn ich plötzlich sterben müsste. Äußerlich hat man von dem, was in mir vorging, wohl nicht viel gemerkt, aber in mir drinnen war ziemlich viel Verzweiflung. Eine meiner Schwestern hatte mich schon öfters auf ein Seminar vom Marburger Kreis eingeladen, das sie selber besucht hatte. Ich wusste nicht genau, was mich dort erwartete, aber meine Schwester hatte sich verändert und das machte mich neugierig und so meldete ich mich an. Klaus war beruflich zu der Zeit nicht abkömmlich. Und so bin ich allein nach Strobel am Wolfgangsee gefahren. Dort ging es sehr nüchtern und sachlich zu. Das Seminar war vor allem für moderne Heiden gedacht, für solche, die mit Gott nichts am Hut hatten, aber doch auf der Suche nach einem sinnerfüllten Leben waren. Erst wurde gar nicht von Gott oder Jesus geredet. Es wurde uns aber anhand von persönlichen Beiträgen der Leute des Teams gezeigt, welche Zerstörung Sünde, Zielverfehlung im Leben bewirkt. Dann wurden uns ganz praktische und gangbare Schritte gezeigt, wie wir eine persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus bekommen könnten. Ich habe damals diese Schritte getan. Jeder von uns, der diesen Schritt auch getan hat, weiß, dass da ein innerer Kampf stattfindet. Uns war empfohlen worden, anhand der verschiedenen Beiträge über Sünde anzunehmen, dass es Gott wirklich gäbe, und ihn einfach zu bitten, uns klarzumachen, was es in unserem Leben an Zerstörung durch Sünde gab, und das ehrlich auf einem Zettel zu notieren. Auch das habe ich gemacht und war ziemlich erschüttert, was Gott mir da aus meinem Leben, auch aus der Kindheit, aufgezeigt hat. Wie ging es nun weiter? Müssen wir den Zettel jetzt womöglich im Plenum vor allen vorlesen? Aber nein, das wurde natürlich nicht verlangt. Es wurde uns aber empfohlen, wir sollten uns aus dem Team jemanden suchen, zu dem wir Vertrauen hätten. Frauen sollten zu Frauen und Männer zu Männern gehen, einen Termin ausmachen und uns dort seelsorgerlich helfen lassen, unseren Zettel vorzulesen und Jesus um Vergebung zu bitten. Das habe ich getan. Und Jesus hat mir meine Lasten abgenommen und meine Sünden ins Meer geworfen, wo es am tiefsten ist. Und ich werde niemals mehr deshalb verklagt werden. Das wurde mir von der Seelsorgerin zugesagt. In Matthäus 7, 13 bis 14 steht doch: Nur durch eine sehr enge Tür könnt ihr in das Reich Gottes kommen. Der Weg zur Hölle dagegen ist breit und hat ein weites Tor. Viele entscheiden sich für diesen scheinbar bequemen Weg, aber die Tür, die zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb gehen ihn nur wenige. Übersetzung aus Hoffnung für alle. Es sollte ja nicht nur darum gehen, dass wir unsere Sünden los würden, sondern dass wir durch die enge Pforte zu Jesus hindurchgehen und ihm die Herrschaft über unser weiteres Leben geben. Wir können nicht mit großem Gepäck durch eine enge Pforte gehen. Aber wenn wir es losgeworden sind, ist es viel leichter, durch die enge Tür auf dem schmalen Weg weiterzugehen. Die Entscheidung, ab jetzt mit Jesus zu gehen, ist mir dann leicht gefallen. Dass wir das vor einem Zeugen tun sollten, ist deshalb wichtig, weil wenn Satan uns dann mit Zweifeln angreifen und in Frage stellen will, ob wir jetzt wirklich Jesus gehören für Zeit und Ewigkeit, wir einen Zeugen haben, auf den wir uns berufen können. Am nächsten Morgen, es war der letzte Tag des Seminars, wurden wir eingeladen, zur stillen Zeit am Morgen vor dem Frühstück zu kommen. Alle 9 Christen in Anführungszeichen trafen sich und wir bekamen einen Text aus dem Neuen Testament, und zwar aus Johannes 15, 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, wie ich in ihm bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn ohne Gemeinschaft mit mir könnt ihr nichts tun. Wir sollten über diesen Text nachdenken und unsere Gedanken dazu aufschreiben. Ich muss leider sagen, dass mir dazu nicht viel eingefallen ist. Und ich mir damals Gedanken machte, ob meine Trauben womöglich sauer wären. Es wurde uns dann ein Losungsbüchel geschenkt und ich freute mich, weil ich das gut kannte, denn mein Vater hatte uns daheim immer am Morgen die Texte vorgelesen. Dazu möchte ich bemerken, dass es natürlich auch andere Möglichkeiten gibt, stille Zeit zu halten. Das bleibt jedem selbst überlassen. Ich habe dadurch für mich selbst so gute Erfahrungen gemacht, dass ich das einfach weitergeben will. Ich finde es schön, dass mit mir auf der ganzen Welt Menschen die Losungen lesen, in verschiedenen Übersetzungen, in verschiedenen Sprachen, und das seit fast 300 Jahren. Auf der Heimfahrt machte ich noch Station bei Klaus' Schwester, die mit ihrer Familie in Salzburg wohnt, und erzählte ihr von allem, was ich erlebt hatte. Ein paar Jahre später hat sie sich mit ihrem Mann dann auch auf so einem Seminar für ein Leben mit Jesus entschieden. Während der Zugfahrt dachte ich über alles Erlebte nach. Wie fühle ich mich jetzt eigentlich? Eigentlich nicht viel anders als sonst. Sollte ich nicht voller Freude sein? Mir waren doch meine Sünden, die ich bekannt hatte, vergeben worden und ich gehörte doch jetzt zu Jesus. Alles war irgendwie neu und ungewohnt. Und da fiel mir auf einmal etwas ein, das nicht auf dem Zettel stand, den ich in der Seelsorge vorgelesen hatte. Gleich kam da ein Gedanke. Ach, das ist doch schon so lang her und es war doch nicht wirklich Schlimmes. Und was einem da so an Entschuldigungen und Rechtfertigungen einfällt. Aber die Stimme in mir war beharrlich und ich erkannte, wenn ich das jetzt nicht beachte und es nicht in Ordnung bringe, dann verliere ich womöglich alles, was ich jetzt erlebt habe. Und was ist dann mit dem neuen Leben, das Jesus mir geschenkt hat? Ich beschloss, gehorsam zu sein und da wurde mir auf einmal klar, dass ich die Stimme des Heiligen Geistes ganz konkret gehört hatte. Da kam dann Freude auf in mir und ich wusste, jetzt gehöre ich Jesus und ich will bei ihm bleiben. Wenn man als Christ anfängt, braucht man Hilfe. Vieles ist einem fremd. Gott und Jesus kennt man ja nicht besonders gut und in der Bibel findet man sich auch nicht gleich zurecht. Insofern hatte ich da einen Vorteil, dass ich Gott und Jesus von Kindheit an durch meine Eltern ja kannte. Durch die Bibel redet Gott zu uns. In ihr jeden Tag zu lesen, am besten am Morgen, das ist Frühstück für unsere Seele. Und das Losungsbüchel gibt uns Anleitung dazu. Das frühe Aufstehen war für mich immer ein Kampf mit mir selber. Und wenn ich den verloren hatte, weil ich eben bis zum letzten möglichen Moment im Bett blieb, gab es Stress mit Frühstück machen, Vorbereitungen der Kinder für die Schule und Kindergarten. Klaus musste auch meist kurz nach 7 weg. Und das Baby, Amrei, damals war sie 5 Monate alt, brauchte mich auch. Gleich am Tag nach dem Seminar war mir klar, dass ich da etwas ändern musste. Aufstehen noch vor 6 fiel mir immer noch kein bisschen leicht. Aber mit Gottes Hilfe schaffte ich es. Alle schliefen noch und ich probierte stille Zeit aus. Erst habe ich gebetet, dass Gottes Geist mir hilft zu verstehen, was da in der Bibel stand und dass ich erkennen könnte, was ich tun sollte, und zwar ganz konkret, den ganzen Tag über. Auf dem Seminar hatte man uns gesagt, dass es gut wäre, sich Gedanken, die einem nach dem Bibellesen in den Sinn kämen, einfach mal aufzuschreiben, weil Gedanken ja die Tendenz haben, sich zu verflüchtigen oder abzuschweifen. Im Rückblick denke ich, dass meine stille Zeit damals etwa so war wie bei einem Kleinkind, das gerade anfängt zu reden. Aber unserem Vater im Himmel macht das nichts aus. Er sieht uns doch sowieso alle als Kinder und freut sich, wenn wir zu ihm kommen und mit ihm reden und von ihm hören wollen. Außerdem hat das Paulus schon zu den Korinthern gesagt, dass sie erstmal nur Babys im Glauben seien und geistliche Milch brauchten. Aber ich habe mich nicht entmutigen lassen und eisern an meinem Vorsatz festgehalten, keinen Tag stille Zeit zu versäumen. Nicht immer hat mich der Text aus dem Alten oder dem Neuen Testament angeredet. Manchmal konnte ich mit beiden Texten nichts anfangen. Da habe ich auf einem späteren Seminar dann den Tipp bekommen, lies einfach alles, was da steht, für den jeweiligen Tag. Irgendetwas spricht dich dann sicher an. Und so war es auch. Und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass immer etwas für mich dabei war, über das ich nachdenken konnte und das mir für mein tägliches Leben geholfen hat.
Wir hatten unsere Anmeldung zu diesen Seminaren immer wieder verschoben, weil die Kraftwerksbaustellen, auf denen ich gearbeitet habe, Probleme machten. Und das war immer wieder das Gleiche. Ich war unabkömmlich, ich konnte nicht. Und die Rutli sagt dann einfach, ja, du kannst eh nie, jetzt fahre ich alleine. Das hat mich betroffen gemacht, weil wir eigentlich alles sonst gemeinsam gemacht haben. Und ja, aber es war halt so. Und als sie dann zurückkam, da sagte zu mir, Klaus, das ist genau das, was wir brauchen. Und ich nahm mir das ab. Ich kam ja im Gegensatz zu Rutli aus einem nichtchristlichen Elternhaus. Mein Vater ein Wiener, katholisch, meine Mutter in Berlin evangelisch. Und als die beiden geheiratet haben, schmiss man meinen Vater aus der katholischen Kirche raus. Also das Evangelische waren ja damals gar keine Christen im katholischen Sinn. Und meine Eltern, die haben gedacht, na, wenn das so ist, dann treten wir einfach aus. Und dann wurden sie gottgläubig. Das hat man in der Nazizeit gottgläubig genannt. Ihr könnt mal nachdenken, was das gottgläubig eigentlich bedeutet. Ja. Ich habe dann gemerkt, dass sich bei uns einiges veränderte. Die Rutli, die stand ungewöhnlich früh auf und es gab viel weniger Stress bei Tagesbeginn. Da wurde ich neugierig. Was macht sie denn da am Morgen? Und bald saßen wir dann beieinander und ich saß bei ihr, um auch stille Zahl zu halten, noch ziemlich unbedarft. Aber mir ist dann klar geworden, dass es einem wirklich was bringt, wenn man auf diese Art in den Tag hineingeht. Und so waren wir zusammen im Hören auf Gott und hat unseren Alltag gesegnet. Und 3 Monate später fuhr ich auch auf so ein Seminar, hörte mir alles an und sagte, ja, zu Jesus.
So wurde für uns beide die stille Zeit ein fester Bestandteil unseres Lebens. Und nach Klaus Entscheidung merkten wir beide, welche Hilfe das für uns bedeutete. Es geht ja darum, dass das, was uns Gott durch sein Wort am Anfang des Tages sagt, sich auf den ganzen Tag auswirken soll. Dass wir alles ganz konkret mit Jesus planen, dass er bei allem, was wir uns vornehmen, mit dabei ist. Unsere Ehe und unser Familienleben haben sich verändert. Wir hatten damals ja schon 3 Kinder, 2 Buben, Christian 8 Jahre, Steffen 5 und unsere kleine Tochter Amrei 5 Monate alt. Die Veränderung geschah nicht sofort, aber doch merkbar Schritt für Schritt.
Das Aufschreiben, hat die Rutli schon gesagt, war wichtig. Die Lateiner sagen unum scriptum decies lectum, das heißt, einmal aufgeschrieben ist so viel wie 10-mal durchgelesen. Du merkst das einfach besser. Und ich hatte dann neben meinem Schreibheft für die stille Zeit, für die Gedanken über den Bibeltext, auch noch einen Extrazettel immer bei mir. Und da schrieb ich mir auf, was mir zu meiner Arbeit, zu den Notwendigkeiten und den Maßnahmen auf den Baustellen einfiel. Und da war die stille Zeit auch sehr, sehr hilfreich für meinen Beruf. Ich war dann immer schon für den Tag gerüstet, weil ich bereits vorher alles durchdacht hatte. Und diesen Zettel, den habe ich damit auf die Baustelle genommen. Und nach der stillen Zeit haben Rutli und ich uns das Aufgeschriebene vorgelesen. Und so haben wir beide voneinander gewusst, was den einen bewegt und was den anderen bewegt. Und dann konnten wir auch während des Tages füreinander beten. So wusste einer, was den Tag über dran war für sich selbst und für den anderen. Und wo Schwierigkeiten zu erwarten waren. Ja.
Damals waren wir in Montafon geistlich gesehen ziemlich allein. Die evangelische Kirche in Bludenz war uns nicht wirklich eine Hilfe und die nächste Mannschaft, so werden unsere Gruppen genannt, die sich wöchentlich treffen, war in Innsbruck. Das Miteinander beten ist auch etwas, das man einüben muss, aber es hat unsere Ehe sehr gestärkt. Mir hat die stille Zeit geholfen, konsequenter zu werden und in mein Leben kam mehr Ordnung hinein. Ich habe keine Geburtstage mehr vergessen oder wichtige Termine oder was sonst so ansteht. Denn alles, was ich nicht vergessen wollte, stand jetzt im Losungsbüchel. Und da habe ich ja jeden Tag reingeschaut. Ich denke jetzt oft, wenn wir damals nicht die Hilfe der stillen Zeit gehabt hätten, wäre unser Glaube womöglich versandet. Aber Jesus ist treu und hat uns geholfen, konsequent dran zu bleiben. Und wir waren ja zu zweit. So konnte immer wieder einer den anderen ermutigen. Wir konnten Freude und Leid miteinander und mit Jesus teilen. Wie sehnlich haben wir uns eine Mannschaft gewünscht, die Gemeinschaft von Menschen mit demselben Ziel. Aber wir mussten 3 Jahre warten. Im Marburger Kreis wussten sie von unserer Situation und sie haben für uns gebetet. Wir wurden auf Seminare eingeladen und durften dann auch mitarbeiten. Dadurch hatten wir doch wenigstens manchmal intensive Gemeinschaft, die uns innerlich weitergebracht hat, auch wenn wir beide aus familiären und beruflichen Gründen das nicht immer so wahrnehmen konnten, wie wir das gerne getan hätten. Aber immer wieder kamen Leute aus dem Marburger Kreis auf Urlaub ins Montafon, die haben uns besucht und mit denen hatten wir Gemeinschaft. Ich erinnere mich noch an eine Gruppe junger Leute aus dem Marburger Kreis, aus dem Schwarzwald, die hier öfters Skiurlaub machten und die sich dann bei uns zum Mannschaftsabend trafen. Wir wohnten damals ja noch in Tschagunz in einem eher kleinen Illwerkehaus. Wir haben damals unseren dicken Lechtalerteppich zusammengerollt als Sitzgelegenheit, weil wir ja gar nicht so viele Stühle hatten. In dieser Zeit haben wir viele Freunde fürs Leben bekommen und wir haben auch heute noch immer wieder Kontakt mit ihnen. Wir dachten, wir würden durch sie beschenkt. Aber Jesus hat es manchmal so werden lassen, dass sie sich durch uns beschenkt fühlten, auch wenn wir das gar nicht gemerkt haben. Viel Hilfe haben wir bekommen und dabei gelernt, im Glauben zu wachsen, damit das, wofür wir uns entschieden haben, nicht versandet, sondern weitergeht und uns immer näher zu Jesus bringt. Im Nachhinein haben wir erkannt, wie wichtig die 3 Jahre für uns des Wartens waren. Wir hatten eine Menge zu lernen, damit wir auch fähig waren, die Menschen, die Gott dann mit uns in Verbindung brachte, anzuleiten und ihnen weiterzuhelfen. Das alles begann Anfang 1970/71. Es hat Wachstum gegeben und bis zur Corona-Zeit gab es 4 Mannschaften. Unsere hier in Schruns, eine in Nützitas und 2 in Göfis. Natürlich hat es auch Fluktuation gegeben in all den Jahren. 3 unserer Freunde sind gestorben, manche sind weggegangen, einige haben woanders eine geistliche Heimat gefunden. Aber jede Trennung hat uns geschmerzt. Sie waren ja alle irgendwie unsere Kinder. Aber Kinder soll man ja auch irgendwann loslassen. Wir haben dann 1979 angefangen, auf der Mondiola unser Haus zu bauen. Klaus hat es mit Gottes Hilfe selber geplant und wir haben es als unser Mannschaftshaus Gott zur Verfügung gestellt. Er hatte ja schon damals alles im Auge und jetzt im Nachhinein staunen wir immer wieder, dass wir auf der Mondiola bauen konnten und Gott hat uns auch ganz konkret bei der Finanzierung geholfen. Er hat uns und unser Haus gesegnet und so haben sich immer wieder Menschen in Einmütigkeit in unserem Haus getroffen. Die Weihnachtsfeier für alle Mannschaften fand fast immer bei uns statt und in der Karwoche haben wir uns auch zum Beten getroffen. Mir ist, wie ich das aufgeschrieben habe, ist mir bewusst geworden, dass wir, wie unser Haus noch im Rohbau war, sind wir mal unten in unserem Gang standen und haben dann so unser Haus angeschaut und haben gesagt, wow, das ist uns aber ziemlich groß geraten. Gott hat genau gewusst, dass wir den Raum gebraucht haben. Wir haben ein Wohnzimmer, da können 30 Leute auch sein. Und der Klaus hat so aus Tapeziererböcken, wenn alle da waren, wir waren ja manchmal so um die 30 herum, wenn alle Mannschaften zusammen waren. Und dann haben wir Bretter drüber gelegt und der Kurt, der war ja damals unser Kurt Salzgeber, der war ja damals bei Getzner, der hat mir damals einen Stoff vermittelt und ich habe Tischdecken gemacht. Dann haben wir quer durchs ganze Wohnzimmer, das hat ungefähr 60 Quadratmeter, haben wir dann die Tische gehabt und wir haben sogar mal Fondue miteinander gegessen. Fleischfondue. Das war ziemlich, ziemlich anstrengend, das alles vorzubereiten, aber es war immer schön. Und ich weiß nicht, ihr wart ja damals schon dabei? Ja, ist ein bisschen später, auf alle Fälle war das. Klaus, jetzt kommst du drauf.
Ja, schon wieder ich, ja. Nein, das war wirklich spannend und im Rohbau waren wir mit unserer Familie, also mit Ruthis Eltern und Geschwistern oben und dann haben wir einen Kanon gesungen, Soli Deo Gloria, und haben das Haus Gott zur Verfügung gestellt. Und er hat es also wirklich gesegnet und wir könnten so viel noch darüber erzählen, aber dann sind wir heute Nachmittag immer noch da. Wir haben dann auch Gebetsnächte gehabt. Das heißt, wir haben von Peru einmal, die nennen das Vigilia, also Nachtwache, und da betet eine Gemeinde die ganze Nacht. Und da haben wir gesagt, das probieren wir mal aus. Wir haben das einmal gemacht und haben dann gesehen, das geht bei uns nicht. Frauen haben kleine Kinder und Männer müssen in den Beruf am nächsten Tag. Und da kannst du das nicht durchziehen. Die Südamerikaner haben da ein anderes Temperament, die können das. Eine Gebetsnacht, die ist mir noch in ganz besonderer Erinnerung. Wir haben damals für das Montafon und für die Menschen hier im Montafon gebetet. Und dabei ist uns bewusst geworden, dass vier Mächte der Finsternis in Besonderem herrschten und das Leben vieler Menschen bestimmt haben. Und diese vier Mächte waren Religiosität, Geldgier, Machtgier in Politik und Wirtschaft und vor allem sexuelle Unordnung quer durch den Gemüsegarten. Und wir haben diesen Mächten im Namen Jesu geboten, zu weichen und die Menschen freizugeben, damit sie offen werden können für Gott. Kurz darauf bat uns der Mann einer unserer Frauen, wir möchten doch zu ihm ins Spital kommen. Er stand vor einer schweren Operation, Darmkrebs. Und sein Chirurg hatte ihm gesagt, bestellen Sie Ihr Haus, ich kann nicht garantieren, wie die Operation ausgeht. Dieser Mann hatte sich 20 Jahre vorher mit seiner Frau für Jesus entschieden. Er war in der Politik tätig, Betriebsrat, und er hatte sich später von der Mannschaft getrennt und hatte eine wohlwollende Distanz zu Gott und zu uns gelebt. Und wir und unsere Leute von der Mannschaft hatten ihn jedoch nie aus der Fürbitte entlassen. Und am Morgen vor dem Spitalsbesuch habe ich Jesus gebeten in der stillen Zeit, zeig mir doch, was soll ich dem Mann sagen? Weil du stehst vor so einer Situation ziemlich hilflos und barfuß da. Ja, Zuspruch. Ich hatte dann ständig ein Lied im Kopf. Ich habe dich je und je geliebt und darum zog ich dich zu mir. Ich habe das dann in der Bibel nachgeschlagen, das steht in Jeremias 31,3 und ich lese das jetzt mal vor. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. Ich will dich noch einmal aufbauen, dass du neu erbaut dastehst und du sollst dich noch einmal mit deinen Handpauken schmücken und dem Reigen der Tanzenden ausziehen, und du sollst noch einmal Weingärten anlegen und die Früchte genießen. Das war eine Zusage zum Leben. Und ich sagte sie diesem Mann mit zitterndem Herzen und mehr im Gehorsam als in Zuversicht. Und während unsere beiden Frauen im Spital waren und unsere Mannschaft daheim beteten, hat dieser Mann, Gebhard, sein Leben noch einmal neu Jesus übergeben. Er hatte als Katholik vorher bei einem Priester gebeichtet. Und bei der Lebensübergabe bekannte er, dass sein Leben die letzten Jahre von vier Mächten bestimmt worden waren. Und er sagte sich im Namen Jesu davon los. Und es waren genau jene vier Mächte, denen wir im Namen Jesu einige Tage vorher geboten hatten. Davon hat Gebhard nichts gewusst. Wir sind dann heim zur Mannschaft gefahren, die noch im Gebet zusammensaß und dankten für das Geschehene. Und trotz aller Ungewissheit und Angst war bei uns die Freude, die im Himmel ist, wenn ein Sünder zu Jesus zurückkehrt. Seine Frau sagte damals, wenn Gebhard die Operation nicht überlebt, dann will ich mich freuen, dass er nun zu Jesus gehört und bei ihm sein wird. Gebhard bekam noch 3 Lebensjahre geschenkt. Im Übrigen war er ein leidenschaftlicher Tänzer und auch ein Hobbygärtner. Und bevor er zum Vater ging, wurde er für uns, für seine Mannschaft, noch zum Segen und über seinen Tod hinaus zum Zeugnis für die Menschen, die ihn kannten. Wir haben durch dieses Geschehen alle die Güte Gottes erfahren und eine dankbare Freude über sein Handeln. Und an seiner Frau erlebten wir, wie liebevoll der Vater tröstet und sie mit einer stillen, tiefen Freude beschenkt hat. In seinen letzten Lebenstagen hat Gebhard gesagt, wenn ich vor die Wahl gestellt würde, 20 Jahre gesund und ohne Jesus oder diese 3 Jahre meiner Krankheit, aber mit Jesus, ich würde das Letztere wählen.
Sehr gefreut haben wir uns, wie dann im Lauf der Jahre im Montafon geistliches Leben gewachsen ist und wir Kontakt zur CGM bekamen. Für Klaus und mich ist die CGM immer mehr zur geistlichen Heimat geworden. Unsere Marburger Kreisarbeit haben wir in jüngere Hände gelegt und wir arbeiten auch nicht mehr auf Marburger Kreisseminaren mit, weil wir altersmäßig leiser Dresden müssten. Aber Gott hat uns jetzt andere Aufgaben gegeben. Unsere Mannschaft trifft sich noch immer jeden Mittwoch und das seit 1971.
Ich will noch ganz kurz erzählen, wo Gottes Wort in einigen Situationen ganz konkret zu uns geredet hat. Ich hatte damals angefangen, unser Haus zu planen und wir hatten so bestimmte Vorstellungen, wie es aussehen sollte. Wir hatten uns andere Häuser angeschaut und das eine und das andere gefiel uns. Und wir wünschten uns ein offenes Dach, eine offene Dachuntersicht. Also keinen Dachboden. Heute wäre ich froh, ich hätte einen. Ja, die Unterseite des Daches sollte sichtbar sein, das Holz, das sollte... Ja. Aber, und dann habe ich also gesagt, so... Wie wirkt sich das auf die Wohnqualität aus? Ist das heizbar und so weiter? Dann habe ich zu Rudli mal fast motzend gesagt, das sind das alles Fragen. Und Jesus weiß ja die Antwort, aber wie kriege ich die Antwort heraus? Ich habe gesagt, wie sollst du solche simplen Fragen bei der stillen Zeit, was ist da los? Ja, Gott hat gewusst, was da los ist. Am kommenden Morgen stand nämlich in der Losung, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Und das werdet ihr sagen, da ist aber kindisch. Ich habe gesagt, super, Rudli, da steht Dach und nicht Decke. Und jetzt plane ich das Haus mit dem Dach, mit der Untersicht und so habe ich es dann auch gemacht. Und wir sind heute froh darüber. Wir haben ja damals noch nicht gewusst, dass die Mannschaft hatte damals sieben Personen und die sind dann so gewachsen, dass wir froh sind, Platz und genügend Luftraum für alle 4 Mannschaften zu haben, wenn wir zu bestimmten Zeiten, wie Rudi schon gesagt hat, zur Weihnachtsfeier oder anderen Terminen alle zusammen waren. Aber Gott hat das gewusst und hat vorgesorgt.
Einmal kamen wir nach 3 Wochen aus dem Campingurlaub von Italien zurück. Wir waren die 1500 Kilometer von Apulien die Nacht durchgefahren, mit nur kurzen Pausen und waren dementsprechend müde daheim angekommen. Ich machte aber dann doch noch eine Runde durch den Garten. Am Rand unseres Grundstücks führt ein Fußweg, bei dem aus alten Zeiten ein Wegerecht für die Kirchgänger besteht, die von Bartholomäberg nach Schruns wollen. Wir hatten auf unserem Grund eine Hecke gepflanzt mit allen möglichen Pflanzen und auch Weidenkätzchen. Da sah ich, dass bei einigen der Äste der Büsche und kleinen Bäume entlang dieses Weges Äste brutal abgerissen und geknickt waren. Das hat mir richtig wehgetan. Wir hatten es damals mit unseren Nachbarn nicht leicht, weil es einige Missverständnisse gegeben hatte über das Wegerecht etc. Im ersten Moment, als ich die abgerissenen Zweige sah, war ich empört und wollte rauf zu den Nachbarn gehen und ihnen alle Schand sagen. Aber da hörte ich in mir, warte, mach doch erst mal stille Zeit. Zum Glück war ich gehorsam. Und was meint ihr, was da in der Losung in Sprüche 16,7 stand? Wenn die Wege eines Menschen dem Herrn gefallen, versöhnt er auch seine Feinde mit ihm. Das hat mir geholfen, eine Stunde später, als jemand von unserem Nachbarn über das Wegle ging, zu sagen, und zwar ganz ohne Groll, Es tut uns leid, dass noch nicht gemäht ist, aber wir sind gerade erst vom Urlaub zurückgekommen und werden das alles schnell in Ordnung bringen, dass Sie wieder gut hinunterlaufen können. Über die zerrissenen Zweige habe ich nichts gesagt. Seit dem Zeitpunkt hatten wir nie mehr Probleme mit unseren Nachbarn und es hat sich im Lauf der Zeit ein herzliches Verhältnis entwickelt. Ich könnte noch viel mehr Beispiele erzählen, wie oft wir Hilfe, Ermutigung, Korrektur, Antworten und Trost erfahren haben. Klaus und ich hätten die Durststrecke, bis wir endlich eine Mannschaft bekamen, niemals so durchstehen können. Unsere stille Zeit war da jeden Tag unser Anker, unser fester Grund, der uns half, im Glauben und Vertrauen zu wachsen und immer wieder eine Bestätigung zu bekommen.
Ich verrate euch jetzt noch ein Geheimnis. Wenn man Sträucher abknickt oder abbricht oder abreißt, dann wachsen sie doppelt und dreifach an dieser Stelle zurück. Das habe ich erfahren und das, ja, Gott hat Humor und seine Schöpfung auch. Wir sind früher immer im Mai, Mitte Mai bis Mitte Juni nach Apulien auf Urlaub gefahren, weil es dort schon warm war und weil wir dort surfen konnten. Wir haben beide nicht nur Skifahren, sondern auch das Windsurfen gemacht und so war es auch eines Sommers, dass wir dort waren, uns erholt haben und dann am Tag vor der Heimfahrt, wir sind immer mittags losgefahren und waren dann am nächsten Tag in der Früh, am Vormittag daheim und umgekehrt genauso und haben dabei also die kritischen Phasen immer sehr relativ verkehrsarm erleben dürfen. Und wir saßen im Freien und reden noch über das, was an dem Tag in der Losung stand. Und ich hatte in der Nacht einen Traum gehabt. Und zwar gibt es hinten im Montafon ein Seitental, das Garnivertal. Und da ist ein Bach und der fällt an einer Stelle über einen Wasserfall etwa 6 Meter hinunter in so eine Dumpen. Und wir haben mit den Kindern dann unten in dieser Dumpen oftmals gebadet, wenn es heiß war. Und ich habe von diesem Wasserfall geträumt und in einem Traum kam ein Kind über den Wasserfall heruntergefallen und war dann in dem Wasser und ich sprang im Traum hinein und holte das heraus und war, ja danke Job, ich holte das heraus und ich war also noch ganz, ganz echauffiert und es hat mich sehr bewegt. Ich redete mit der Rutli drüber und sagte, was hat denn dieser Traum zu bedeuten? Und wir haben gesagt, ja, Kind, wir haben 3 Enkelkinder. Die Kinder von meiner Tochter, die ist selbst Christ und die sind umbetet, aber die Tochter, die Priska, von meinem Sohn, der Christian betet sicher nicht für sie und seine Frau auch nicht. Und ja, 2 Jahre war die Priska alt. So. Und dann haben wir gesagt, es müsste sich dann, wenn es unsere Enkelkinder betrifft, müsste es sich um die Priska handeln. Und dann haben wir für die Priska Sturm gebetet. Und wir stellten sie ganz besonders unter Gottes Schutz. Und packten dann unsere 7 Sachen, das ganze Campingzeug und das zusammen und fuhren die Nacht durch heim. Wir kamen am nächsten Tag um 9 Uhr an. Und da rief uns Christian von Bern aus an. Priska war am Tag vorher, also an dem Tag, wo wir heimfuhren, vom Balkon 6 Meter in die Tiefe gestürzt. Und neben einer Betonplatte in ein Gebüsch gefallen. Und aus diesem Gebüsch kam sie ihrer Mutter weinend entgegengekrabbelt. Der Arzt hatte 2 gebrochene Beine festgestellt und er sagte, das Kind hat nicht nur einen Schutzengel gehabt, das muss selbst Flügel bekommen haben. Ja, ihr könnt euch unseren Schock vorstellen, aber aus den Tränen der Erschütterung wurden dann Tränen der Dankbarkeit, dass nicht mehr geschehen war und dass unser Enkelkind lebte und es für uns ein ganz besonderes Enkelkind geworden ist. Und vor allem, wie wir begriffen haben, dass Gott uns so in sein Handeln hineingenommen hat. Ein Wunder vor unseren Augen.
Wie viel Zeit ist seither vergangen? Heuer sind es 56 Jahre, dass wir zu Jesus gehören. Ich denke jetzt manchmal zurück an die erste Zeit. Wie treu war Gott und wie hat er uns all die Jahre hindurchgetragen durch Klaus Krebsoperationen und meine Skiunfälle und so weiter. Und ich möchte euch noch einmal besonders danken für die Lieder heute im Lobpreis. Das mit der Treue ist vorkommen und ich singe dir ein Liebeslied und alles, was ihr rausgesucht habt. Das ist eigentlich, kommt eigentlich alles vor. So können wir anschließen mit dem Lobpreis, mit dem Reden. Wir sind nicht allein. Wir haben unsere Mannschaft und wir haben euch, die ihr mit uns auf dem Weg seid. Wir haben so viele Freunde, nicht nur hier, auch in Kanada. Wir haben ja dort 20 Jahre lang in den Sommermonaten eine gesegnete Zeit verbringen dürfen. Und wir haben dort auch eine Gemeinde gefunden, die für diese Zeit unsere geistliche Heimat war und mit denen wir in Verbindung sind und bleiben. Vor der Corona-Epidemie haben wir an einem Wochenende auf einem Seminar mitgearbeitet. Und das Motto des Seminars hieß, wozu Jesus? Wir waren nur etwa 30 Leute und 10 davon haben zum Team gehört. Und es hat hauptsächlich aus Leuten aus unseren Mannschaften bestanden, sowie auch die Leitung des Seminars. Dieses Seminar war eigentlich eine Kurzform der Tagung des Marburger Kreises. Die Seminare dauerten damals von Mittwoch bis Sonntag. Wir waren erstaunt, dass auf diesem Seminar die ganze Thematik zusammengefasst so eindrücklich war, dass bis auf einen sich alle für Jesus entschieden oder einen neuen Anfang gemacht haben. Ich habe mich dann zurückerinnert, wie das vor 56 Jahren war und ich freute mich, dass die Hilfen und Angebote noch genauso aktuell und hilfreich sind, dass sie den Menschen der heutigen Zeit, so reizüberflutet und gestresst sie sind, immer noch eine große Hilfe sind, mit Jesus in eine persönliche Beziehung zu kommen, damit sie wirklich leben und im Glauben weiterkommen können. Wir möchten doch das, was uns geholfen hat, was unser Leben verändert hat, weitergeben. Es bringt nichts, über den Glauben zu theoretisieren. Den Glauben leben, authentisch zu sein, das wirkt sich aus. Auf diesem Seminar waren einige, die mal einen guten Anfang im Glauben gemacht hatten und dann einfach stecken geblieben sind, weil sie die Hilfen, die Gott uns allen gibt, damit wir auf seinen Wegen bleiben, nicht angenommen oder einfach missachtet haben. Ich habe aus so vielen Gesprächen herausgehört, dass sie Enttäuschungen erlebt haben, dass sie müde geworden sind und gar nicht mehr gemerkt haben, dass sie Sünde nicht mehr ernst nahmen und darum auch nicht um Vergebung gebeten haben. Und dann auch die Gemeinschaft mit anderen Christen nicht mehr haben wollten, weil man ja gemerkt hätte, dass etwas nicht stimmt. Gemeinschaft mit anderen Christen ist so wichtig, weil keiner von uns davor gefeit ist, Dinge zu tun oder zu denken, die uns schaden und uns von Jesus wegziehen. Wir wissen doch alle, dass da einer ist, der großes Interesse hat, uns zu versuchen oder zu entmutigen und uns falsche Sachen einzureden. Wir brauchen einander, um uns gegenseitig zu helfen, zu ermutigen, uns lieb zu haben, uns helfen zu lassen, uns aneinander und miteinander zu freuen. Ich denke da an die Situation im Neuen Testament in Johannes 13,6, als Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Als er zu Petrus kam, sagte der, du willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm, was ich jetzt tue, verstehst du im Augenblick nicht, aber du wirst es hinterher verstehen. Da sagte Petrus, Herr, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Darauf sagte Jesus, wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da sagte Petrus zu ihm, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer gebadet hat, braucht sich nur noch die Füße zu waschen, sonst ist er völlig rein. Wenn Jesus uns in seine Gemeinschaft aufgenommen hat, sind wir rein. Durch ihn sind uns die Kleider der Gerechtigkeit angezogen worden. wenn wir erkannt haben, dass wir sündigen und unsere Sünden zu Jesus bringen und er vergibt sie uns, wenn wir dann unser Leben Jesus für Zeit und Ewigkeit gegeben haben, von dem Moment an gehören wir zur Gemeinde Jesu, zum Leib Jesu. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir in Jesus einwurzeln. Paulus schreibt im Brief an die Kolosser im 2. Kapitel, Vers 6 bis 7. Ihr habt Christus als euren Herrn angenommen, so gestaltet nun auch euer Leben danach. Bleibt in seiner Gemeinschaft tief verwurzelt, im festen Vertrauen auf ihn allein, wie ihr gelehrt worden seid, und dankt Gott für alles, was er euch geschenkt hat. Mir ist aufgefallen, dass heute vieles von dem, was ich jetzt da sage, schon gekommen ist. Der Willi hat am Anfang das vom Einwurzeln gesagt und in den Liedern ist vieles vorkommen. Es hat mich gefreut. Nach meiner Entscheidung wollte ich ganz bestimmt nicht mehr absichtlich sündigen. Aber vieles, das wir eigentlich nicht wollen, passiert einfach. Wenn uns dann der Heilige Geist erkennen lässt, was mit uns los ist, versuchen wir oftmals, uns durch Ausreden oder Entschuldigungen zu rechtfertigen. Aber Jesus kann uns erst dann vergeben, wenn wir zugeben, dass es falsch war, was wir getan oder gedacht haben und dass es uns wirklich leid tut, wenn wir ihn dann um Vergebung bitten. Und so wäscht er uns immer wieder die Füße, die auf unseren Lebenswegen staubig oder schmutzig werden. Aber durch seine Gnade können wir jederzeit für alles um Vergebung bitten. Es geht Gott nicht so sehr um das, was uns auch weiterhin an Verfehlungen passiert. Er möchte, dass wir uns gleich wieder die Füße waschen lassen, ganz egal, wie oft wir versagen. Davon will uns Satan natürlich abhalten. Vor allem will er uns hindern, dass auch wir vergeben, wenn andere an uns schuldig werden. Aber wenn wir nicht vergeben, dann wachsen in uns bittere Wurzeln auf, die uns schaden und uns nicht mehr erkennen lassen, was richtig wäre. Satan hält uns auch oft davon ab, wenn uns unser Gewissen drückt, zu einem Mitchristen zu gehen und uns helfen zu lassen. Es gibt vieles aus der Vergangenheit, bei dem es nicht nur um meine eigene Sünde geht, was mich unfrei machen kann und mit dem ich nicht allein fertig werde. Wir brauchen jemanden, einen, der mit uns auf dem Weg ist und der sich um unsere Seele sorgt, weil wir manches bei uns selber nicht erkennen können. Zum Wachsen und Weiterkommen im Glauben gehört also auch die Seelsorge. Die ist neben der stillen Zeit der nächste wichtige Punkt und damit tun sich viele schwer. Dabei ist Seelsorge doch wirklich viel mehr, als dass wir einander unsere Sünden bekennen. Steht im Jakobus, dass wir das tun sollen. Einander unsere Sünden bekennen. Wie gut ist es, wenn man jemanden kennt, von dem man weiß, dass man ihm vertrauen kann und dass er absolut verschwiegen ist. Der nicht über mir steht, sondern neben mir. Der mir zuhört, der mir hilft, zu erkennen, wo ich mich vielleicht verrannt habe. Der hilft, Dinge aus der Vergangenheit aufzuarbeiten. Der mich tröstet, zu mir steht, ganz gleich, was ich getan habe. Vor dem ich mich nicht zu schämen brauche, weil er mich versteht, weil er auch gesündigt hat und ihm seine Sünden vergeben wurden. Ja, es ist richtig, dass wir uns schämen über das, was wir falsch machen oder nicht getan haben oder was auch immer. Warum schämen wir uns eigentlich vor Menschen mehr als vor Jesus? Er weiß doch eh alles und er macht uns keine Vorwürfe. Er vergibt einfach, wenn es uns von Herzen leid ist, was wir getan haben. Ihn hat es so viel gekostet, all die Qualen und dann das Sterben am Kreuz für uns, für dich und für mich. Warum soll es uns nicht auch etwas kosten? Nicht vergebene Sünden und manches können wir einfach nicht allein mit Jesus abmachen, beeinträchtigen unser Leben, weil Satan da Anrechte hat, uns damit in Versuchung zu führen und uns zu quälen. Wenn es mit unserem Glauben nicht wirklich weitergeht, dann sollten wir uns fragen, oder besser noch, wir sollten Gottes Geist bitten, dass er uns zeigt, wo wir hängen und was uns hindert, in die Freiheit, die Jesus uns versprochen hat, zu kommen. Er wartet doch auf uns und hat es uns in seinem Wort gesagt. So wie wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir konsequent und treu mit unserer stillen Zeit sind, kommen wir früher oder später schon drauf, dass wir die anderen, die mit uns auf dem Weg sind, brauchen. und auch, dass Gott uns für andere gebrauchen möchte. Wir sollen doch nicht nur für uns leben, sondern Gottes Plan ist es doch, dass wir andere auch mit ihm in Verbindung bringen. Deshalb ist der dritte wichtige Punkt die Gemeinschaft mit anderen, die mit mir den gleichen Weg gehen und das gleiche Ziel haben. Ich habe ja schon darauf hingewiesen. Wir finden in der Bibel genügend Hinweise zu diesen drei Punkten. Gott will doch unser Leben segnen und wir sollen für andere zum Segen werden. Wie dankbar können wir sein, dass wir nicht auf uns allein gestellt sind, dass wir die CGM haben mit all den Menschen, die dazugehören und sich einbringen mit ihren Gaben. Alle zusammen sind wir der Leib Christi und ich wünsche mir für uns alle, dass es uns ein Anliegen ist, dass unsere Gemeinde nicht müde wird, sondern dass sie ein Licht auf dem Berg ist und immer mehr wird. In letzter Zeit ist mir immer wieder Jesaja 60,2 in den Sinn gekommen. Ich habe es auch in der Gemeinde schon mal gesagt. Auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgestrahlt. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Aber über dir geht der Herr auf, wie eine Sonne, und seine Herrlichkeit wird sichtbar über dir. Wir erleben es ist doch jetzt immer mehr, wie die Dunkelheit zunimmt. Covid-Pandemie, Ukraine-Krieg, Erdbeben, Klimakrise. Und Satan wütet überall, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Steht in Offenbarung 12. Viele Menschen siehst du ohne Glauben und ohne Vertrauen. Und für diese Menschen sollst du glauben, dass Gott stärker ist. Viele Menschen siehst du ohne Hoffnung, kein Ziel vor den Augen. Und für diese Menschen sollst du hoffen, dass Gott sich erbarmt. Viele Menschen siehst du ohne Liebe, verbittert, verlassen. Und du bist gesandt, sie heimzulieben zu dem, der sie kennt. Siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Erde, so geht in die Welt. Seine Herrlichkeit strahlt auf über uns, wenn wir bei ihm bleiben. Dann können wir tun, was er sagt und uns freuen, wenn er kommt. In Kolosser 1, 9 bis 14 steht, wir haben nicht aufgehört, für euch zu beten und Gott darum zu bitten, dass ihr seinen Willen erkennt und sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt. Dann nämlich könnt ihr so leben, wie es Gott gefällt und viel Gutes tun. Ihr sollt ihn immer besser kennenlernen und seine göttliche Kraft erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Ihr habt wirklich allen Grund, Gott dem Vater von ganzem Herzen dafür zu danken, dass ihr einmal mit allen anderen Christen bei ihm sein dürft, in seinem Reich des Lichts. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst. Unsere Sünden sind vergeben.
Wir lesen die Losung. Wir denken drüber nach. Und 3 Stunden später fragte Rutli, was hast du heute gelesen? Ich sagte, weiß nicht mehr. Hab vergessen. Und dazu ein Gleichnis. Ein junger Mann klagte einem Eremiten sein Leid. Ich lese viele heilige Texte, ich vertiefe mich in die Schönheit der Worte und möchte sie in mir bewahren. Aber es gelingt mir nicht, ich vergesse alles. Ist nicht die mühevolle Arbeit des Lesens ganz umsonst? Der Eremit hörte ihm gut zu. Und dann, sagt er, hebt da mal den Korb auf, der in der Ecke steht. Es war ein schmutziger Holzkorb. Und dann hol mir Wasser aus dem Brunnen da drüben. Widerwillig tat der Mann das, so wie es ihm geheißen wurde. Und klar, das Wasser war längst rausgerieselt, als er den Korb zurückbrachte. Geh noch einmal, sagte der Eremit. Der junge Mann war gehorsam. Und ein drittes und viertes Mal musste er gehen. Der Alte prüft meinen Gehorsam und meine Geduld, ehe er meine Frage beantwortet. dachte er. Und immer wieder füllte er Wasser in den Korb und immer wieder rann es zu Boden. Und nach dem 10. Mal durfte er endlich aufhören. Sieh den Korb an, sagte der Eremit. Der junge Mann erwiderte, der ist ganz sauber. So geht es dir mit den Worten, die du liest und bedenkst, sagte der Eremit. Du kannst sie nicht festhalten, sie gehen einfach durch dich hindurch und du hältst die Mühe für vergebens. Aber ohne dass du es bemerkst, klären sich deine Gedanken und machen dein Herz rein. Gottes Wort bleibt stumm, wenn ich es zwischen meinen vielen Aufgaben nur oberflächlich überfliege. Gottes Wort ist langweilig, wenn ich es nur dann lese, weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Gottes Wort hat nichts zu bieten, wenn ich in den letzten müden Augenblicken des Tages versuche, einige Verse zu lesen. Gottes Wort sucht einen Raum, in dem es mir zeigen kann, was in ihm steckt. Und dieser Raum ist meine Zeit. Letzten Gottesdienst. Das ist so klein, dass ich es nicht lesen kann. Sag du es bitte.
Das ist Peter.
Peter Weldin, dein Wort macht mir Mut. Und mich bewegen die letzte Woche ein Gedanke. Jetzt geht es mir wie im Job. Nein. Der Markus hat das letzte Mal gesagt, Gott hält den ganzen Tag über seine Hand ausgestreckt. Den ganzen Tag. Und ich bin ein Ingenieur, ich rechne gerne und ich habe dann gesagt, einen ganzen Tag, wie viele Minuten sind denn das? Und ich habe dann sehr schnell herausgefunden, es sind 1440 Minuten, ein ganzer Tag. 1440 Minuten. Und dann erinnerte mich, dass ich mir, das ist ungefähr 60 Jahre her, da hatten wir als junge Leute ein Heftchen in die Hand bekommen. Das war so eine Animation für zur stillen Zeit. Und der Titel war, sei 5 Minuten Stille. Und wir haben damals gesagt, 5 Minuten, ja, das riskiere ich. Also das investiere ich schon, das kostet mich nicht viel. Und jetzt beim Nachdenken und beim Nachrechnen habe ich gesagt, ich muss mich heute schämen für diese Gedanken. 5 Minuten, das schaffe ich schon. Wenn Gott seine Hand 1440 Minuten am Tag nach mir ausgestreckt hält, wie viel Ehre gebe ich ihm, wenn ich ihm nur 5 Minuten zuhöre? Aber keine Angst, wenn man also mal stille Zeit zu halten anfängt, dann bleibt das nicht bei 5 Minuten. Das geht oft über Stunden, das Nachdenken. Das ist das Gute dran. Und das ist also so, als wenn der Mann nicht nur 10-mal mit dem Korb geht, sondern als wenn ich mit dem Korb für meine Seele und für meinen Geist 20-mal oder 50-mal mit dem Korb gehe. Ist ein bisschen sauberer.
Ich kann Gott nur von Herzen danken für alles, was durch ihn in unserem Leben geschehen ist. Die stille Zeit, die ich mit dir, Herr, ganz bewusst verbringen durfte, meistens am Morgen oder auch manchmal am Abend. Aber jetzt im Alter öfters in der Nacht, weil durchgeschlafene Nächte eher die Seltenheit sind. Ich muss mich nicht im Bett herumwälzen und mich ärgern, dass manchmal der Schlaf einfach nicht kommen will. Ich kann die Zeit besser nützen. Nichts lenkt mich ab und vor mir liegen einige Stunden, in denen ich mit dir, Herr, reden und dir alles bringen kann, was mich bewegt. Ich brauche mich nicht zu sorgen, ob ich genug Schlaf bekomme. In deiner Gegenwart still zu sein, stillt allen Mangel. wir können jetzt am Morgen, wenn wir wollen, ja auch länger schlafen. Und das ist einer der Vorteile der Pension. Klaus und ich halten unsere stille Zeit jetzt zu verschiedenen Zeiten. Aber da wir ja den ganzen Tag zusammen sind, bleibt genug Zeit für den Austausch. Ich bin immer wieder total überrascht, wie oft ich direkte Antworten aus der Bibel bekomme auf Fragen und Hinweise für das, was am Tag vor mir liegt. Wie oft redet etwas in Gottes Wort, das ich schon so oft gelesen habe, plötzlich ganz neu zu mir und hilft mir, meinen Blickwinkel zu verändern. Manchmal, nein, eigentlich immer öfter, zeigt Gott mir etwas an mir, was mir nicht bewusst war und das ich ändern sollte. Verdränge ich das, weil es unangenehm ist, oder bin ich bereit, mich verändern zu lassen? David hat ja auch im Psalm 19,13 gesagt, wer aber kann erkennen, ob er nicht doch vom rechten Weg abweicht? Vergib mir die Sünden, die ich selbst nicht bemerkt habe. Hoffnung für alle. Und im 139. Psalm, Vers 23 bis 24, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüf mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt, und leite mich auf ewigen Weg. Es ist nicht immer Satan, der uns verführt. Es ist oft unser eigenes Wesen. Und Jesus will das in uns verändern, weil wir es selber nicht zustande bringen. Es fängt oft mit unseren Gedanken an. Und wenn sie negativ sind und uns das nicht gleich bewusst wird, können dann daraus böse Worte oder auch Taten werden. Leider passiert es mir auch, wenn ich schon so lange mit Jesus unterwegs bin, immer wieder in bestimmten Situationen in unserer Ehe, dass ich mich verhalte, als gehörte ich ihm nicht. Aber ich kann umdrehen, um Vergebung bitten und wieder neu anfangen. Mich hat das im letzten Lobpreis- und Zeugnisgottesdienst so beeindruckt, wie Veronika und Emil uns teilhaben ließen an einer Situation in ihrer Ehe. Wie mutig war es von Veronika, vor uns allen zuzugeben, dass sie ausgerastet ist. Das bringt uns doch dazu nachzudenken, wie oft uns, je nach Temperament, so etwas auch passiert und was dann aber auch die Lösung sein soll. Vergebung, Versöhnung, wieder neu anfangen können. Wir alle verhalten uns doch manchmal auch nicht besser als Menschen ohne Jesus, aber wir haben es viel besser. Ich komme jetzt nochmal auf unser eigentliches Thema stille Zeit und alles, was damit zusammenhängt, zurück. Ich habe da ein Lied gefunden und das möchte ich euch vorlesen, weil das so passt. Das kann ich mit eigenen Worten auch nicht besser sagen. An jedem neuen Morgen, an jedem neuen Tag liegt so viel verborgen, wenn ich betend danach frag. Bin immer eingeladen, bei dir zu sein. Dann verliere ich den Faden, so vieles fällt mir ein. Statt Raum zu schaffen für Gemeinschaft mit dir, schiebe ich andere Dinge vor. Es tobt ein Kampf in mir. Doch ich werde überwinden, was mich drängt und treibt, mich nicht mehr betrügen um die Zeit, die mir noch bleibt. Zeit in deiner Nähe, Zeit in deinem Licht, Wärme, die ich spüre auf meinem Gesicht. Zeit, die mich beflügelt, Zeit, die mich befreit, Zeit in deiner Nähe, Zeit, die meine Wunden heilt. Diese Zeiten der Begegnung hier in deiner Gegenwart berühren mich nicht immer gewaltig oder stark. Doch mit jeder Stunde, jedem Augenblick mit dir werde ich verändert. Deine Liebe wächst in mir. An jedem neuen Morgen, in jedem neuen Tag liegt so viel verborgen, wenn ich betend danach frag. So werde ich überwinden, was mich drängt und was mich treibt. Mich nicht mehr betrügen um die Zeit, die mir noch bleibt. An manches, das wir heute aus unserem Leben mit Jesus erzählt haben, erinnert ihr euch vielleicht, dass ihr es schon mal gehört habt. Aber ich denke, wir können nicht oft genug all das Gute, Wertvolle, Lebenswichtige, das durch unseren allmächtigen Gott in unserem Leben geschehen ist und immer wieder noch geschieht, weitersagen. Du sollst es niemals, niemals vergessen, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103. Wir wollen es weitersagen und bezeugen, wie treu unser Gott ist und wie er aus dem Wenigen, was wir haben, etwas machen kann, das Ewigkeitswert hat. Mir fallen in letzter Zeit immer wieder Lieder ein und deswegen habe ich auch ein paar gesagt, weil die sagen das aus, was ich denke. Und Gott hilft mir so oft mit einem Lied, dass ich aus einer Situation wieder rauskomme, mit den Worten, die da in dem Lied stehen. Stern, auf den ich schaue, Stab, an dem ich gehe, Führer, dem ich traue, Fels, auf dem ich stehe. Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles Herr bist du. Ohne dich, wo kämen Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nehme meine Bürde, wer? Ohne dich zerstieben würden wir im Nu. Glauben, hoffen, lieben, alles Herr bist du. Und der letzte Vers heißt, drum so will ich wallen meinen Vater hin, wenn die Glocken schallen und daheim ich bin, daheim. Dann mit neuem Singen jaucht sich froh dir zu, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du.